Ja, hallo Marvin Wildhagel.
Hallo Pesch, hallo Phil.
Dumme Frage an dich, sag mal, kannst du mir einen Impfausweis klären?
Können schon, dürfen nicht.
Ja, schade.
Das ist wirklich die Rolex des normalen Mannes, ne?
Ja, es ist echt weird. Also, ja, so ein Flex-Thema geworden. Ja, und damit herzlich willkommen zu Deep und Dumm, presented by Das Ding. Heute zu Gast Marvin Wildhagel. Hast du schon Preise gewonnen?
Nö, leider noch nicht. Ich bin aber einer, der total auf Preise abfährt. Also ich habe mir jegliche Preisverleihung angeguckt, ob es jetzt Fernsehen oder Internet war. Aber selbst habe ich noch nie einen bekommen. Leider.
Ja, Pesch ist da bekommen? Der Spezialist, wenn es darum geht, Preise.
Ja, ich bin auch ziemlich safe. Hi, auch von mir, Marvin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bald einen kriegst. Also das, was du alles raushaust. Ich stelle dich mal kurz unseren Zuschauern vor, Zuhörern, falls die dich nicht kennen. Das ist der Marvin Wildhagel, Journalist, Moderator, hat einen YouTube-Kanal mit dem Namen Marvin, 500.000 Abonnenten. Er macht Pranks auf YouTube, aber keine YouTube-Pranks, muss man nochmal betonen. Du hattest einen Doktortitel. Und bezüglich Preis, man muss sagen, dein Riesen-Coup Hydrohype kostet tatsächlich das Produkt 7,95. Das kann man tatsächlich kaufen und ich glaube, das wird sogar irgendwie gespendet für, weiß nicht, Kinder oder so. Ne?
Absolut richtig, nur leider habe ich damit absolut auch gar nichts zu tun. Also das ist wirklich eine Sache, die können wir komplett gerne ausklamüsern, weil das ist... ein sehr spitzfindiges Thema, sag ich mal.
Okay.
Das kommt gar nicht von mir, das kommt von einem E-Commerce-Unternehmen aus Estland. Und ich kann es ja mal ganz kurz abreißen. Ich habe nämlich nicht das Patent an Hydrohype, weil wir von vornherein gesagt haben, das ist ein Gag, das ist ein Projekt, aber wir wollen daraus kein Geld machen. Genau, kein Kapital schlagen, ganz einfach. Und wenn wir was machen, machen wir das einfach so für uns und in kleiner Auflage, vielleicht mal irgendwie eine Tasse mit Hydrohype drauf und dann verlosen wir die. Aber es war von vornherein uns bewusst, mach nicht den Fehler, den Lost gemacht hat, irgendwann wird es einfach scheiße. Und dementsprechend wollten wir das relativ früh dann auch beenden. Und dann habe ich gesehen, dass da jemand das Patent angemeldet hat und bin dann zur Anwaltskanzlei hingefahren in Hamburg, die das gemacht hat im Zuge unserer Join-Sendung. Und habe dann herausgefunden, wer dahinter steckt. Und derjenige hat mich auch angerufen dann irgendwann mal. Beim ersten Mal bin ich nicht rangegangen, weil es halt eine Nummer aus Estland war. Und ich Angst hatte irgendwie, keine Ahnung, Scam oder so. Mhm. Und jetzt ist dieses Produkt online und der spendet das. Und wir schauen mal, ob wir nicht doch die Rechte daran haben. Weil an sich ist es natürlich eine super Aktion, wenn jemand was spendet. Nichtsdestotrotz war der Verlauf halt einfach unglücklich, jemandem das Patent wegzunehmen, auch wenn ich natürlich selbst dumm bin, um direkt mal beim Folgentitel zu bleiben, dass ich das nicht selbst mir gesichert habe, aber dann zu sagen, hey, also am Telefon mir zu sagen, hey Marvin, wir haben uns das gesichert, um daraus ein Produkt zu machen, weil wir haben gesehen, du hast das nicht gemacht, anscheinend hast du ja kein Interesse daran, aber wenn du willst, können wir was zusammen machen und wir würden dir erlauben, daraus Merchandise zu machen, weil daran haben wir ja nicht die Rechte. Das fand ich schon einen sehr komischen Turnus und dementsprechend habe ich da nicht weiter drauf reagiert und den Rest klären die Anwälte.
Ja, crazy. Vielleicht müssen wir nochmal für die, die das ganze Thema nicht kennen, von vorne aufsäumen sozusagen. Du hast eine Show und du prankst gerne Leute, investigativ eher, und ihr habt ein Produkt entwickelt, das es eigentlich nicht gibt. Hydrohype, und ihr habt Influencern das Angebot gemacht, sie können das praktisch bewerben und sie würden dann Geld dafür kriegen, wenn sie ihre Reichweite nutzen, also ganz klassisch Bewerbung, wie sagt man?
Influencer-Marketing.
Genau, also Produktplatzierung in dem Fall. Und ein paar Leute sind drauf, sagen wir mal, reingefallen. Ihr habt es aber auch sehr professionell aufgezogen, bis auf ein paar Easter Eggs, die ihr eingebaut habt, wie zum Beispiel das in diesem, also das, dieses Hydrohype ist eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, aber eigentlich war es Gleitgel. Ganz genau. Klassisch Gleitgel. Und ihr habt dann noch irgendwie Sachen draufgeschrieben wie Pipi Kaka Seed Oil, und das sollten die dann praktisch auch alles mit aussprechen und so.
Ja, genau. Also wir haben uns von vornherein gedacht, wir wollen dieser These nachgehen, dass Influencer teilweise für alles Mögliche werben, solange das Geld stimmt. Und dann lag es relativ schnell auf der Hand, dass das ein Beauty-Produkt sein muss, weil du da halt am meisten schummeln kannst. Du siehst es ja auch bei anderen Beauty-Produkten. Es gibt beispielsweise Gummibärchen, die die Haare schön machen sollen. Es gibt leuchtende Zahnschienen, die die Zähne weißer machen sollen. Und da gibt es ja auch viele, viele Berichte darüber, dass das gar nicht so toll funktioniert, wie das versprochen wird. Und das wollten wir einfach mal selbst ausprobieren, haben Hydrohype ins Leben gerufen als Gesichtscreme und haben diese Easter Eggs, die du gerade schon genannt hast, dort aufgezählt. Asbest, Uran, Pipi Kaka.
Asbest ist doch krass.
Und das sollten die halt bewerben. Und diese Easter Eggs waren natürlich eigentlich nur dazu da, um so ein bisschen Comedy-Faktor mit reinzubringen, weil das ganze Konstrukt, so wie du es genannt hast, mit der Website von Hydrohype, mit einem Instagram-Profil, wo wirklich auch Follower gekauft wurden, Likes gekauft wurden, Kommentare gekauft wurden, das sollte alles richtig authentisch aussehen, wie es halt im tagtäglichen Gebrauch so ist. Diese ganzen Firmen, die ich eben aufgezählt habe, haben es ja auch genauso, um halt am Ende zu schauen, wie weit gehen Influencer, wenn sie dafür werben. Also es sollte gar nicht vorher auffallen, weil es halt irgendwie immer die gleiche Hand ist, die Hydrohype vor den Biomärkten in der Hand hält. Sondern es ging halt wirklich, einen realistischen Case zu schaffen, um halt zu schauen, wie weit gehen die Influencer. Und die haben dafür geworben.
Und ein paar sind wirklich drauf reingefallen. Wir wollen die jetzt nicht nennen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das wurde ziemlich oft. Ich will die jetzt auch nicht nochmal drauf bashen, weil die haben, glaube ich, einen Backlash und ihre Konsequenzen auch erfahren, zum Teil aus der eigenen Community, weil die Leute dann gecheckt haben, was geht. Und ihr habt natürlich dann auch aufgelöst. Ja, bis auf eine Person, von der wir es alle nicht erwartet hätten. Deswegen wäre eigentlich meine alternative, dumme Startfrage gewesen. Wie fühlt es sich an, einen Leon Mascheri, ein absolutes Genie, dastehen zu lassen, Marvin? Wie funktioniert das denn? Und ihn wieder zurück ins Back ins Game zu bringen. So, das eigentlich habt ihr das verursacht. Das müssen wir auch noch mal kurz erklären, weil das ist schon, also eure Idee ist natürlich geil, aber Leon Mascher, habt ihr das auch geschickt? Und er hat darauf reagiert, er hat gesagt, er macht es. Ne? Er hat gesagt, er macht's. Und dann ging es ein bisschen hin und her. Sein Manager hat sich dann bei euch gemeldet, gemeint, ja, da kommt kein Geld rein, was soll das und so. Und dann hast du mit dem vermeintlichen Manager von ihm telefoniert. Mhm. Und dann ist was passiert in diesem Gespräch?
Also er hat ja nicht mit mir telefoniert, er hat mit Sören Bruns von der Fake-Agentur gesprochen.
Bist auch du?
In dem das Fall? Bin auch ich, aber das Bild zeigt einen brilletragenden, hemdtragenden Sakko-Menschen. Das heißt, alles andere als gefährlich. Und nichtsdestotrotz wurde Sören Bruns bedroht mit einer Großfamilie namens El Eknu. Und das habe ich alles, um mich halt zum damaligen Zeitpunkt nicht einschüchtern zu lassen, um es einfach zu zeigen, habe ich das 1:1 nachsprechen lassen und habe das gezeigt. Mhm. Nur wenig später kam dann halt Leons Video online, eine Woche später, wo er zeigt, dass er das schon im Moment, wo die Zahlung eingegangen ist, weil die wollten 50% der Gage vorab haben, ist es denen aufgefallen, dass ich dahinter stecke, weil das halt mein Podcast-Kumpel Pascal war, der Leon bezahlt hat. Und ab dann hat er quasi mein Spiel zu seinem Spiel gemacht, hat sich nicht das Leitgeld ins Gesicht geschmiert, sondern eine andere normale Creme, hat die Werbung für sich mitgeschnitten, hat das Telefonat, von dem ich gerade gesprochen habe, inszeniert. Das heißt, sein Mitarbeiter damals hat bewusst mit mir telefoniert und mich mit El Eknu bedroht, um dann halt am Ende zu zeigen, hey, El Eknu heißt ja umgedreht Unge. Und ach, Unge hat ja auch darauf reagiert und hat gesagt, das ist typisch für Leon und ich kenne die Großfamilie und ich weiß, wer dahinter steckt. Und im Grunde genommen hat Leon nicht nur mein Spiel zu seinem Spiel gemacht, sondern uns alle in einen Sack geworfen und den Sack einmal richtig durchgerüttelt.
Ne? Wie so eine Pinata, einfach mal drauf losgedroschen. Er hat euch auch wirklich auch alle getroffen. Er hat nicht nur euch getroffen, sondern uns als Zuschauer, weil ich habe das auch von Minute 1 mir reingezogen. Und das muss man sich jetzt schon kurz, also ich meine, ihr wart ja auch so fair und habt das, ne, also Chapeau, Leon und so. Und deswegen,
absolut.
Das muss man dann schon auch anerkennen. Aber er hat das halt zu seinem Spiel gemacht, das ist umgedreht und alle anderen verarscht. Genau, und er hat praktisch, die haben so getan, als ob sie jetzt euch drohen, ihr zahlt nicht und jetzt drohen sie mit einer Großfamilie aus Berlin, El Eknu, und war aber natürlich doppeltes Spiel und ja, und dann hat er es aufgelöst, hat euch auch besucht bei euch in Hamburg, als ihr irgendwie aufgezeichnet habt, ist vorbeigekommen mit seinem Kollegen da mit dieser Perücke und ja, was soll man sagen, er ging da so als Gewinner raus und ich glaube, seitdem steigen auch seine Views wieder und alles. Der war ja, muss dazu sagen, Leon Marchin war schon ein bisschen am Boden, was dieses ganze Prank-Thema anging, weil er so viel Fake-Pranks gemacht hat und wirklich exposed wurde und selber auch zugegeben hat, aber immer nur so Salamitaktikweise. Was ich aus dem Ganzen aber dann gesehen habe, ist, die Frage aller Fragen, alle sind ja drauf losgegangen. Unge, ihr, ah, da waren, also ich müsste alle Reaction-Kanäle nennen, auch die großen, alle, die sind damit draufgegangen. Die Frage, die sich aber stellt, ist, warum trauen wir alle dem Leon zu, dass er halt sowas machen würde? Das ist ja das Schlimme eigentlich. Das hat keiner gesagt, das hat keiner ausgebrochen, aber das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ich so, ja, also dem wird man halt sowas zutrauen. Der hat ja schon so ein bisschen so eine Geschichte damit. Also, wie seid ihr denn jetzt damit mit umgegangen? Du und Aaron, der ja das mit zusammen zieht ihr das ja auf. Wie seid ihr jetzt damit umgegangen so? Ihr habt ja bestimmt auch so ein bisschen Backlash bekommen. Oder wie ist das ausgefallen? Wie haben die Leute das so wahrgenommen? Und ihr selber? Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
Ja, also im ersten Moment habe ich das Video mir bewusst alleine angeschaut, weil ich halt nicht wusste, was da kommt, weil, wie du es gerade gesagt hast, der hat uns nach unserer Aufzeichnung in Hamburg besucht und hat ein Foto mit uns gemacht und hat mir dabei diese Creme ins Gesicht geschmiert. Mhm. Und ich habe natürlich, weil ich hinter meinem Produkt stehe, direkt gewusst, dass das Hydrohype war, habe das direkt gespürt und hatte aber zeitgleich wirklich jetzt ohne Scheiß die Befürchtung, dass es so dargestellt wird, als wäre es nicht Hydrohype gewesen. Kann ja auch sein, dass er da, weiß ich nicht, Sekundenkleber reingemacht hat und mir das ins Gesicht geschmiert hat. Oder es zumindest am Ende behauptet. Aber ich war nach dem Video an sich erleichtert, dass es halt erstens bei der Wahrheit geblieben ist. Ich kannte Leon nicht, wusste nicht, was das für ein Mensch ist und war dann trotzdem froh, dass es halt so gespielt wurde. Und ich kann nicht leugnen, dass ich nicht rot geworden bin, weil der uns einfach ausgedribbelt hat. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und es blieb uns auch gar keine andere Möglichkeit, als das so fair zu spielen, weil wir uns das genauso gewünscht hätten, wenn wir jetzt jemanden, sag ich mal, entlarven, exposen oder reinlegen, dass der einfach sagt, yo, Chapeau, gut gemacht. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und ich kann immer wieder die Metapher bringen mit Brasilien. 7-1 verlieren sie bei der WM 2014, trotzdem sind sie bei der nächsten WM wieder dabei. Und die Niederlage wird abgeschüttelt und weitergemacht. Und so wollten wir es auch von vornherein kommunizieren. Auch wenn, wie du sagst, Leon natürlich eine Legacy hinter sich hat mit teilweise gefakten Pranks, teilweise auch ja Situationen, wo anderen Leuten Speicherkarten weggenommen werden und denen irgendwie aufgedrängt wird. Dementsprechend haben wir es ihm auch zugetraut, dass es halt nicht so war. Und das Feedback der Leute war auch gut auf den Prank. Nichtsdestotrotz haben mir auch viele Leute geschrieben, hey, schau mal bei Minute 2:35, da wurde geschnitten, guck mal, da hat er die Haare anders, da ist die Farbe vom Bild anders. Der hat das sicherlich wieder gefaked. Also auch das haben Leute ihm zugetraut. Nichtsdestotrotz, ich habe mir das 3000 Mal angeguckt, das war alles echt. Und,
das sieht schon legit aus, doch. Das,
ja, voll. Also dementsprechend sehr gut gemacht und sehr sportlich gemacht, fand ich.
Also ich stecke nicht so sehr in der ganzen Sache drin. Ich habe den Anfang mitbekommen und fand die Aktion an sich, also habe den Anfang, die Videos gesehen und fand das sehr, sehr lustig. Diese ganze Leon-Sache hat mir Pesch dann später erzählt. Und auch wenn ich es nicht gesehen habe, war nur, also ich weiß nicht, ob das Bild stimmt, aber mein Bild war einfach nur, es ändert ja nichts an der Sozialkritik von eurer Aktion, und es ist einfach das, was Leon gemacht hat, macht ja die Message nicht kaputt von dem, was ihr gemacht habt, sondern ist einfach verdammt clever und sehr lustig. Aber es ändert ja nichts an und ich finde, das unterscheidet die Pranks, oder das ist das, was ich bei deinem Prank oder auch deinen Aktionen auf jeden Fall cool finde. Ich habe das Gefühl, da geht's neben dem Prank und einfach jemanden richtig clever hops nehmen, ja quasi auch um eine Message. Und das finde ich wiederum persönlich einfach sehr, sehr cool.
Ja, und ich, also erstmal vielen Dank. Und ich werde auch nach wie vor dadurch bestätigt, indem mir halt wirklich jede Woche 2-3 Leute schreiben und Bilder und Videos davon schicken, dass meine Videos mittlerweile in Schulen und Unis gezeigt werden. Also wie krass ist das denn? Mhm. Da wird wirklich mein Case von Lehrern und Dozenten genutzt, um zu zeigen, schaut mal lieber zweimal hin, wenn ihr irgendwas kauft, schaut mal lieber bei Artikeln beispielsweise, wenn ihr irgendwas lest, Medienkritik, schafft euch ein Bewusstsein dafür an, dass nicht immer alles wahr ist, was einem vorgelebt wird. Und das ist eigentlich das größte Lob, was man bekommen kann.
Und wie würdest du sagen, prozentual ist bei dir so die Motivation? Also was quasi ist der Marvin, der gerne prankt, und was ist der Marvin, der gerne sozialkritisch ist? Oder ist es einfach 50-50?
Also es ist schon tatsächlich ausgewogen. Ich schaffe es natürlich nicht jedes Mal irgendwie eine Message mitzugeben. Ich habe beispielsweise im Januar ein Video gemacht, wo ich quasi als Selbstexperiment ausprobiert habe, wie ist es, Alkohol zu trinken, weil ich selbst keinen Alkohol trinke, und bin dann in die Vollen gegangen und war nach 4 Stunden wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Da braucht man nicht lange schauen, dass da kein wissenschaftlicher Mehrwert hinterliegt, als zu sagen, hey, Alkohol, schwierig, aber guck doch mal, wie lustig das eigentlich ist. Nichtsdestotrotz versuche ich halt bei anderen Projekten das mehr in den Vordergrund zu stellen, wie Hydrohype, wie diese Doktortitelgeschichte. Das hält sich schon die Waage, aber es ist halt von der Aufmachung her gar nicht so einfach, das regelmäßig so abzuliefern. Also klar, ich habe hier meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist, wie ihr schon erwähnt habt, Aarons Team mit Timo, Joe und Pepe, die Kamera machen. Ich habe meinen Podcast-Kumpel Pascal, der mir bei dem ganzen Blödsinn weiterhilft mit Webseiten bauen und so. Das kann ich ja nicht selbst. Und nichtsdestotrotz ist es halt nicht wie bei keine Ahnung, Böhmermann oder Klaas oder anderen, die eine Redaktion von 30, 40 Mann hinter sich haben und die das dann vielleicht regelmäßig abliefern können. Aber wir tun halt unser Bestes, und ich versuche halt mehr und mehr neben den Lachern auch irgendwie den Leuten was mitzugeben. Und wenn das mir so gespiegelt wird, dass es klappt, ist das super.
Ja, deswegen meinte ich auch, das sind Pranks, also Pranks in Anführungsstrichen auf YouTube, aber keine YouTube-Pranks. Das muss man schon auseinanderhalten. Deswegen, ja, also kennst du Achtung Abzocke eigentlich?
Ist das nicht dieses Kabel 1 Format?
Genau, mit Peter Giesel. Ich finde es auch irgendwie nice. Er schafft ja auch das, was Phil auch sagt. Er schafft es, so einen Mehrwert zu schaffen, aber irgendwie mit entertaining Faktor, weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn es jetzt rein investigativ und so mega ernst ist, dann gucken es auch nicht viele. Und ich denke mal, dass das eure Zielgruppe auch, also ebenso auch diese YouTube-Zielgruppe und viele auch erreicht, und das mit diesem Social Influencer da in dem Fall Ops zu nehmen, eigentlich ein super Ansatz. Ich meine, du hast auch Sachen gemacht wie dieses Training bei Hertha und ich glaube bei Hannover, also Fußballtraining, da bist du hingegangen und hast dich verkleidet. Das hat jetzt nicht so mega Mehrwert, das ist einfach nur lustig, da irgendwie zuzuschauen. Aber du hast eben auch das mit dem Doktortitel gemacht, lass uns das vielleicht mal nochmal aufmachen, weil da ist ja jetzt auch gerade irgendwie vor Gericht ein Verfahren, läuft da gerade, richtig? Und da hast du einen Doktortitel dir fake-mäßig zuschreiben lassen und dann einen Personalausweis beantragt, und der ist dann da reingekommen. Und das hat natürlich noch ein bisschen größere Wellen gezogen, weil das ist ja Urkundenfälschung oder sowas.
Also ich bin kein Anwalt und habe nicht zufällig Jura studiert. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich so ein bisschen belesen, und mein aktueller Stand ist, dass das keine Urkundenfälschung war, weil mir nicht nachzuweisen ist, dass ich diese Urkunde erstellt habe. Habe ich auch nicht. Ich zeige ja in dem Video, dass das ein ominöser, unbekannter Hacker war, den ich persönlich nicht kenne. Und sondern ich bin angezeigt der Straftat der mittelbaren Falschbeurkundung. Das heißt, der Akt, diese Urkunde zu nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und wir haben diese Urkunde, oder ich habe diese Urkunde erstellen lassen, mit halt allem möglichen Klimbim drin. Ne? Das war eine ausgedachte Uni, das war die Karl Theodor Gutenberg Universität. Ja. Genau, weil der ja auch einen Doktortitel sich erschlichen hat. Dann stand da irgendwas drin mit algebraische Anwendungen bei der Kryptoanalyse irgendwie. Also es war halt alles von vorne bis hinten ausgedacht. Die Unterschriften waren nicht echt, die Dozenten gab es nicht. Und nichtsdestotrotz bin ich damit durchgekommen. Und auch wenn diese Sozialkritik in diesem Video vielleicht gar nicht so nötig war, fand ich es trotzdem erschreckend, dass im Bürgeramt sehr wenig geprüft wird. Das liegt jetzt nicht an den Personen, die da sitzen, sondern eher am Umfeld, dass die halt sehr, sehr viele Fälle am Tag abarbeiten müssen, wahrscheinlich auch wenig Personal sind und da Sachen von Ummeldung der Wohnung bis zu, keine Ahnung, Kfz-Ummeldung oder was weiß ich, was die da alles machen, alles abarbeiten müssen. Und dann kommt dann ein 24-Jähriger hin mit einer authentischen Urkunde auf dickem Papier gedruckt, sehr, sehr wichtig, und bekommt dann innerhalb von 3 Wochen seinen neuen Personalausweis zugestellt, wo der Doktortitel vermerkt ist. Und 5 Tage nach dem Video habe ich dann den Perso zurückgegeben. Ich habe mir dann direkt einen Termin machen lassen. Und der wurde dann auch einkassiert. Also ich habe einen neuen beantragt und war dann erstmal 3 Wochen ohne Perso, weil der halt wirklich einkassiert wurde. Und dann gab es einen Brief von der Polizei irgendwann im Herbst letzten Jahres, dass die Ermittlung gegen mich aufgenommen wird. Ich habe dann erstmal keine Aussage gemacht, um mich nicht unnötig selbst zu belasten. Und war dann vielleicht doch gar nicht so schlau, weil im Dezember letzten Jahres habe ich dann einen Brief vom Amtsgericht Tiergarten bekommen. Und das Verfahren lief dann wohl so, so kann ich es auch noch rekonstruieren, aufgeklärt hat mich da niemand, dass die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat, weil mich Leute angezeigt haben. Dann wurden diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin übertragen. Die Staatsanwaltschaft hat sich das angeschaut, hat gesagt, ja, sehen wir ein, das ist eine Straftat, wir folgen dieser Anzeige und setzen als Strafmaß fest 3.200 € Geldstrafe oder, wenn das nicht bezahlt werden kann, 40 Tage Ersatzhaft. Hier, Amtsgericht Tiergarten, seht ihr das auch so? Wenn ja, Unterschrift, und das nennt man dann einen Strafbefehl. Der kam dann per Post und das ist quasi ein schriftliches Urteil. Und dann hast du die Wahl, entweder das anzuerkennen oder innerhalb von 14 Tagen Einspruch einzulegen, was wir dann auch gemacht haben. Und wir haben dann auch Akteneinsicht bekommen. Und seitdem weiß ich auch, dass 7 unabhängig voneinander in Deutschland lebende Personen aller Altersschichten mich angezeigt haben deswegen. Und die hatten nichts mit dem Bürgeramt zu tun, die hatten nichts mit irgendeiner Uni zu tun oder mit mir. Also das waren einfach Leute, die das Video gesehen haben und gedacht haben, jo, den zeigen wir jetzt mal an.
Das waren 7 LA-Knus. Oder war das davor, ne?
Ja, es war davor tatsächlich. Aber das war so lustig, ne? Also da war ein Minderjähriger bei, der gesagt hat, ey, guck mal, ich habe hier auf YouTube gesehen, mach mal was. Da war ein Polizist bei, der gesagt hat, ich muss in meinem Amt so handeln, dass wenn ich eine Straftat sehe, sie zur Anzeige bringe. Da war ein alter Typ bei, der wirklich wie stereotypisch reingeschrieben hat, wenn das in unserem Land durchgeht, dann können wir nicht hier so weiterleben. Mhm. Und ich bin ein rechtschaffender Bürger. Also es war wirklich Entertainment auf höchstem Niveau.
Ja, aber hat das auch, Phil, ganz kurz, hat das auch Konsequenzen jetzt für, also für diesen, was weiß ich, administrativen Bereich? Also, weil das Ding, was ihr gemacht habt, was ich ja krass finde, ist, ihr habt das ja journalistisch gemacht. Das war ja jetzt wieder das Wort investigativ eher. Ihr wolltet rausfinden, kann man das so einfach? Ja, krass, kann man so einfach. Und es ist ja aufgedeckt und du hast es ja selber auch aufgelöst. Wie krass ist das eigentlich? Wieso wird das nicht irgendwie, wird das angerechnet auf irgendeine Art und Weise? Durch den Strafbefehl ja jetzt eher nicht, aber die Frage ist ja, wenn es jetzt 7 unabhängige Leute waren, die euch angezeigt haben, muss ja die Polizei dem nachgehen oder die Staatsanwaltschaft muss dem ja nachgehen. Dann ist die Frage, lassen die es fallen oder nicht? Ist dieser Punkt schon erreicht?
Nee, also das habe ich ja eigentlich die ganze Zeit gedacht. Also, dass die Polizei die Ermittlungen aufnehmen muss, wenn da 7 Leute einen anzeigen, ist ja völlig klar. Das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber dass die Staatsanwaltschaft diesen Fall wirklich als kriminelle Handlung bewertet, ist für mich persönlich schleierhaft. Das sehen 5 Leute, 5 verschiedene Meinungen. Aber ich sehe das halt so, dass ich halt im journalistischen Rahmen gehandelt habe und man deswegen hätte die Ermittlungen eigentlich fallen lassen sollen. Jetzt hat man es vor Gericht gebracht und dadurch, dass wir Einspruch eingelegt haben, liegt das jetzt so ein bisschen auf Eis und wartet halt auf eine Verhandlung. Ob das jetzt eine öffentliche Verhandlung richtig im Gericht sein wird oder ob das, ob es da einen Vergleich gibt, sei mal dahingestellt, das weiß ich wirklich nicht. Nichtsdestotrotz hat es mich halt gewundert, dass die Staatsanwaltschaft nicht den investigativen Journalismus dahinter gesehen hat. Auch wenn ich natürlich nochmal sagen muss, klar, Journalisten dürfen keine Straftat begehen, um zu zeigen, wie leicht es ist. Ich darf jetzt nicht jemanden erschlagen und sagen, ha, guck mal, hat ja gar keiner verhindert. Mhm. Das ist klar. Aber wenn wir uns auf so einer bürokratischen Ebene bewegen, also mal locker bleiben, finde ich zumindest.
Also was ich nur auch wieder total interessant finde, ist, ich habe auch oft so Ideen, ich mache jetzt auch schon ewig YouTube und habe auch schon echt viel verschiedenes Zeug gemacht und auch viel bescheuerte Sachen und so, aber ich bin immer wieder, also ich glaube, mich zieht alles immer wieder zum Fiktionalen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe da alles unter Kontrolle, ich kann alles planen, ich glaube, ich bin einfach auch so ein bisschen Kontrolletti, ich mag das einfach gern, so die Fäden in der Hand zu haben und ich finde das sehr herausfordernd bei dem, was ihr macht, dieses Gefühl, ihr wisst ja einfach nicht, was passiert. Und dazu erzählst du eben nochmal, ihr seid eben nicht diese fette TV-Redaktion, wo ihr einfach ein Team von Anwälten habt, wo ihr eine gewisse Absicherung habt, sondern ihr macht diese Aktion, seid vielleicht 5, 6 Leute im Kern und dann wächst es und wächst es und dann kommt plötzlich, also ein Araber-Clan, der einen einschüchtern möchte, und bei der Doktorgeschichte kommt ein Gerichtsverfahren. Also wie machst du das persönlich, dich davon nicht einschüchtern zu lassen? Also du musst doch einfach manchmal richtig, also wenn ich du wäre, ich hätte einfach schlaflose Nächte bei solchen Geschichten.
Ja, also ich sag mal so, bei der fiktiven Araber-Clan-Geschichte, wo ich ja wirklich davon ausgegangen bin, dass es ernst gemeint ist, habe ich mir natürlich schon die Gedanken gemacht und habe mich darüber informiert, ob es diese Familie gibt. Habe halt Rapper-Kollegen hier in Berlin gefragt, habe auch irgendwelche Türsteher gefragt, die ich über 3, 4 Ecken kenne. Habe recherchiert im Internet, habe nichts gefunden und dann war ich schon relativ beruhigt. War dann natürlich trotzdem froh, dass am Ende rausgekommen ist, dass es alles stunken und erlogen ist. Aber nichtsdestotrotz lasse ich mich von sowas halt nicht einschüchtern. Also gehen wir jetzt mal wirklich von dem Fall aus, dass es ernst gemeint wäre. Was soll denn passieren? Also außer, dass sie irgendwie meine Adresse rausfinden und mir aufs Maul hauen, die werden mich ja jetzt nicht umbringen. Also jetzt mal wirklich, also jetzt mal Butter bei die Fische, die werden mich ja jetzt nicht erstechen. Weil das ist es ja auch nicht wert. So schlimm war die Sache jetzt ja nicht. Ich habe jetzt nicht geleakt, wer hier irgendwie die Goldmünze vom Bode-Museum geklaut hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich erstochen werde. Aber so glaube ich halt nicht.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Marvin Wildhage in seinem Namen das Wort wild hat.
Ja,
ne?
Das habe ich vergessen. Schon wild.
Absolut. Und bei der Staatsanwaltschaft, ja mein Gott, also ich... Es sind immer so die kleinen Dinge, die mich beruhigen. Bei 40 Tagessätzen ist man noch nicht vorbestraft. Das ist man erst ab dem 91. Tagessatz. Das habe ich auch gelernt. Und dementsprechend bin ich da beruhigt. Und ich weiß ja, wofür ich es mache. Ich mache es für die Sache. Ich bin jetzt kein Che Guevara, der Freiheitskämpfer ist, sondern ich bin jemand, der gerne die Grenzen austestet in einem gewissen Rahmen. Ich habe mir auch zum Beispiel die Frage gestellt, ob ich bei diesem Selbstexperiment-Format, das ich mache, auch weitergehen sollte als Alkohol, als Droge. Und da ist zum Beispiel für mich relativ früh die Grenze erreicht. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da irgendwelche harten Drogen zu nehmen als Selbstexperiment. Da probiere ich halt lieber andere Sachen aus, wie zum Beispiel, wie weit komme ich, wenn ich den Staat irgendwie veräpple. Und auch diese Sachen, wenn ich mir vor Augen halte, wenn ich als 24-Jähriger, der aussieht wie 16, da im Bürgeramt durchgekommen bin mit meiner Eulenurkunde, möchte ich nicht wissen, wer alles seit Jahren einen Doktortitel trägt, irgendwie an Unis vorliest oder mir das nächste Mal irgendwie die Niere rausnimmt und gar kein Doktor ist, das nie gelernt hat. Also Gerd Postel hat es ja gezeigt, wie einfach es ist.
Ja.
Der ist ja früher oder später auch aufgeflogen, aber hat er trotzdem jahrelang praktiziert. Auch wenn er es vielleicht gut gemacht hat, hat er halt nicht die Erlaubnis dafür gehabt. Und anderes Beispiel, Catch Me If You Can. Das ist ja eine wahre Begebenheit gewesen. Also der war Pilot und dann Anwalt. Mal gucken, was mir noch so einfällt. Und genau diese Dinge motivieren mich halt, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich den Finger in die Wunde lege, dass es dann bei anderen brennt. Aber ich bin trotzdem Fair Player und weiß halt, wie formuliere ich das dann im Video, ohne dass dann die Influencerin, die reingelegt wurde, wirklich sich verletzt fühlt. Ich habe sie, glaube ich, immer mit ihren eigenen Waffen geschlagen, genauso auch beim Bürgeramt. Ich habe ja nie gesagt, oh, die Moni, die da arbeitet, die muss ja so strunzendoof sein, werf die mal raus, sondern ich habe es ja immer so formuliert, dass es halt irgendwie eine Institution getroffen hat oder das Ziel erreicht hat, was ich wollte, und nicht irgendwie Einzelpersonen vorzuführen.
Ja, so ein bisschen das System halt hops nehmen. Ja, also ich bei diesem Doktortitel-Ding, ich finde, das ist so bisher von den Sachen, die ihr gemacht habt, mit eins der wichtigsten auf irgendeine Art und Weise. Also das ist zwar jetzt auch Entertainment auf eine Art und Weise, aber das hätte jetzt auch rein, ohne YouTube rein, es hätte jetzt ein Taz-Reporter sein können oder irgendein Journalist, der das aufdeckt, und dann hätte der mit Sicherheit, seien wir ehrlich, ich glaube nicht, irgendein Strafverfahren jetzt am Hals und müsste eventuell für 40 Tage ins Gefängnis, wenn er das Geld nicht aufbringen kann. Das ist schon krass. Glaubst du, dass es da so eine Art Doppelmoral oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ob das da mit zweierlei Maß gemessen wird, was das angeht?
Schwierig zu sagen. Also ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich irgendwie das Rad neu erfunden habe, aber wir versuchen diesen Journalismus, ich würde es wirklich als Journalismus bezeichnen, auch wenn das viele belächeln.
Es ist Journalismus, seien wir mal ehrlich, also es ist Journalismus, das ist jetzt nicht, das, die Frage ist nur, und ich glaube, du würdest das jetzt schon bejahen, du bist jetzt sehr diplomatisch, aber das ist schon krass, weil, wie gesagt, nochmal, wenn es jetzt ein Taz oder Fatz oder irgendwie, wenn es irgendjemand anders gewesen wäre, der nicht auf YouTube auf die Art und Weise das macht, dann wäre, sagen wir mal ehrlich, muss ich jetzt wahrscheinlich für dich sprechen, wäre das anders gelaufen.
Kann sein, aber die stehen halt auch nicht mit ihrem Gesicht, die stehen halt mit ihrem Namen und haben halt diesen Konzern im Hintergrund. Ich habe ja auch in einem Konzern gelernt und bin ja gelernter Journalist und weiß, dass das anders beäugt wird als ein 24-Jähriger, der dazwischen noch Witze reißt. Aber genau das ist es ja, was wir machen wollen. Ich möchte gerne den, also stellen wir uns mal den Doktortitelartikel in der SZ vor. Das hätte ja niemanden erreicht, U30 oder U20. Also das hätte sich ja niemand durchgelesen, weil das Format es einfach nicht hergibt. Und ich versuche halt irgendwie mit Witz und Charme das Ganze auf die Plattform zu bringen, wo halt die Jugendlichen sind. Und das ist halt YouTube, Insta und Co. Und dafür musst du halt hin und wieder dann mal den Witz reißen mit, oh, keine Ahnung, was wäre denn passiert, hätte Moni mich in den Schwitzkasten genommen. Das kann ein SZ-Redakteur halt nicht schreiben. Und ich glaube, das sorgt wirklich dafür, dass einige Leute, die das Format nicht verstehen, denken, das ist ein frecher Typ aus Berlin, der sich dann Spaß erlaubt und kein Journalist, das müssen wir zur Anzeige bringen. Kann ich auch verstehen, wenn das die Leute so sehen.
Du bist aber auch frech, muss man sagen.
Aber nur beruflich.
Hast du denn irgendwelche Vorbilder, was das angeht? So diese Formate, die ihr macht?
Ja, also natürlich, ich bin 96 geboren, ich habe die Blütezeit von TV Total mitbekommen. Da gibt es einige Ideen, die mich inspirieren. Vorhin schon erwähnt, Böhmermann hat einige Ideen, die gut sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einzelne Personen sind, an die ich mich klammer, weil sonst landet man auch oft in diesem, oder sehr schnell in diesem, sag ich mal, Sog, etwas nachzumachen. Das habe ich auch tatsächlich mal fabriziert, 2019. Mein tatsächlich erstes Entertainment-Video, wo ich den YouTuber Tanzverbot reingelegt habe mit einem Fake-Dieter Bohlen. Also ich habe gesagt, hier Dieter Bohlen, großes Comeback, CD und Tour. Habe den dann zu einem fiktiven PR-Tag eingeladen, habe dem Double vorgesetzt. Der hat es dann halt vor Ort nicht gecheckt und auch nicht gecheckt, als er das Video mit dem Double hochgeladen hat und hat dann halt gesagt, hier Interview mit Dieter Bohlen. Und da habe ich mich halt wirklich teilweise an Floskeln, Sätzen, Gags bedient, die Joko und Klaas bei diesem Gosling-Gate verwendet haben, was auch eine brillante Sache war. Habe mich auch bei irgendwie O-Tönen von Jan Böhmermann bedient. Aber einfach, weil ich es erstens nicht besser wusste und zweitens, weil ich halt niemanden hatte. Also ich habe das wirklich mit zwei Leuten oder drei Leuten gewuppt. Damals auch noch gar nicht im Team von Aaron, der bis heute darauf achtet, dass ich das sympathisch, nett und so freundlich rüberbringe, wie ich es oft meine. Und damals konnte ich es halt nicht anders. Und seitdem versuche ich mich halt nicht mehr an Leute zu klammern, die es vormachen, sondern versuche eigene Ideen zu finden, aber mich in der Aufmachung und Art und Weise natürlich inspirieren zu lassen. Das sieht man ja auch an den O-Tönen. Klar, die Leute meiner Generation kennen das von Joko und Klaas, die sich auch in Sessel setzen und dem Redakteur das erzählen, was passiert ist. Und das versuche ich auch. Und viele Leute sagen natürlich nachgemacht, aber ey, come on, diese O-Ton-Situation gibt seit den 70ern.
Ist auch super interessant, dass so die Grenzen zwischen Journalismus und Comedy so verschwimmen. Also du bist gelernter Journalist, aber alle Vorbilder, die du genannt hast, sind Comedians. Und ich habe das Gefühl, dass das passiert ja tatsächlich. Also, und gerade auch die Grenzen zwischen Journalismus und Entertainment verschwimmen ja einfach immer mehr heutzutage.
Ja, und das ist auch gut so. Also Journalismus gibt einem vielleicht ein ernstes Thema vor, aber Entertainment und Comedy können das Ganze auf eine Art und Weise rüberbringen, sodass man halt auch eine junge Zielgruppe erreicht. Und denen kann man vielleicht auch irgendwie was mitgeben.
Wo geht die Reise denn für dich eigentlich so hin? Also hast du irgendwie... Also das, was du jetzt gerade machst, machst du sehr erfolgreich und das macht dir bestimmt gerade... Du hast gerade... Wieso?
Ja, ja.
Das ist also mega erfolgreich. Also was ist erfolgreich? Für dich ist es doch bestimmt gerade sehr erfüllend auch, oder?
Ja, natürlich. Aber ich würde gerne diesen Schwung von Erfolg, der durch Hydrohype kam, und das war wirklich zahlenmäßiger Erfolg, Also klar, das war wirklich Wahnsinn. Ne? Da habe ich überall meine Followerzahlen und Klickzahlen verdoppelt und Klickzahlen sogar noch verzehnfacht. Das ist alles schön und gut. aber ich würde diesen Schwung gerne mitnehmen, um direkt die neuen Produktionen zu starten. Nur schaffe ich es halt nicht in der Art und Weise, drei Projekte gleichzeitig laufen zu lassen. Ich sitze gerade daran, also wir sind wirklich gerade wieder in der Anfangsphase für ähnliche Projekte, die auch einen ähnlichen Aufwand haben, aber das dauert halt. Und auf der anderen Seite sind halt die Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem immer schreiben und fragen, wann kommt neues Video? Ich warte jetzt schon wieder 3 Wochen. Ja, sorry, schaffe ich halt nicht schneller. Und ich würde es mir halt wünschen, dass es schneller geht, aber die Next Steps sind tatsächlich intern. Das sind hier im Team Veränderungen. Wir bekommen Zuwachs von 2, 3 Leuten und da kann ich andere Aufgaben, die ich ja gar nicht so nach außen zeige, abgeben. Zum Beispiel ist es ja so, dass Aaron und ich uns in Anführungszeichen gegenseitig managen. Klingt absurd, aber es ist halt wirklich so. Wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Krankenversicherung moderiere ich zum Beispiel auch eine Sendung und das hat mir Aaron vermittelt. Wenn jetzt eine Anfrage für Snickers kommt oder andere leckere Schokoriegel, die es auch im Laden zu kaufen gibt, dann mach ich das halt alles klar. Und das sind halt Aufgaben, die in Zukunft weniger werden, sodass ich mich halt mehr aufs Kreative fokussieren kann. Und das ist die Reise, wo es hingehen soll. Also ich bin seit Gott sei Dank Oktober 2020 selbstständig. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich. Und ich versuche, dass YouTube mehr und mehr mein Hauptberuf wird und das Ganze, was noch dabei ist, Influencer-Marketing, Aarons Produktion. Ich helfe ja auch Aaron bei seinen Videos und das macht mir halt auch mega viel Spaß. Und auch dieses Verhandeln, wenn zum Beispiel jetzt ein Schokoriegel kommt und sagt, wir möchten Aaron für Story, Post und Co. buchen, wie sieht es denn aus? Und dieses Verhandeln, dieses Mauscheln, das macht mir auch super viel Spaß. Nichtsdestotrotz versuche ich mich halt auf das Kreative zu fokussieren in Zukunft, mein Kanal, Aarons Kanal und das wären so die nächsten Schritte. Und dann kommen hoffentlich bald wieder große Videos.
Ja, viel Erfolg damit und hätte mich gefreut, wenn ich auch eine Hydro-Hype-Anfrage bekommen hätte.
Warte mal, ich lege ja nie Leute rein, die gut sind. Also ich würde ja nie Leute reinlegen, mit denen ich gut bin. Beispielsweise Sonny Loops und Marcel Scorpion, die wohnen ja auch in Berlin, mit denen hatte ich nichts zu tun, aber die habe ich halt auf roten Teppichen gesehen oder bei Produktionen gesehen und die waren halt immer fair zu mir, auch wenn ich ein absolut kleines Licht war und die haben mich halt trotzdem mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, hey Marvin, schön, dass du auch hier bist, bla 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 und das halt hat ausgereicht, dass ich denke, nee ey, das würde mir halt im Herzen leid tun, dass ich die veräpple, aber es gibt halt genug Influencer, die, sag ich mal, immer ein Case darstellen für eine neue, sag ich mal, Studie, die ich mache, wenn man Hydrohype als Studie bezeichnen darf.
Also du willst am Ende auf jeden Fall mit den Aktionen die richtigen treffen. Und hast ja auch vorhin schon gesagt, es geht dir vor allem darum, auch die Institutionen oder nicht Leute an sich, nicht einzelne Personen, sondern, sage ich mal, Geschäftsfelder oder Bereiche an sich zu treffen.
Ja, aber gar nicht aus Böswilligkeit, sondern ich weiß halt, dass die Influencer, die ich bei Hydrohype ausgewählt habe, dass die halt teilweise Paradebeispiele dafür sind, regelmäßig Werbung zu machen und jede Woche ein neues Lieblingsprodukt zu haben. Und so habe ich die halt ausgewählt. Es gab ja auch zahlreiche Influencer, die abgesagt haben, ne?
Ja, absolut. Also ich finde auch ich finde das total wichtig, gerade bei dem, was du machst. Ich finde, man kann Pranks, also ich finde es sau entertaining, viel davon, aber es ist auf jeden Fall eine andere Welt als meine persönliche Welt, aber was ich auch vorhin schon meinte, so ich finde das total wichtig, weil es eben so mächtig ist und weil es ja auch schwer dann zu steuern ist teilweise, dass man eben von vornherein vor allem die Intention hat, da nicht eben einfach nur zu entertainen, sondern damit auch an den richtigen Stellen frech zu pieksen, sagen wir es mal so. Und das habe ich auf jeden Fall bei euch total so empfunden und auch jetzt im Gespräch finde ich so, das kommt voraus, dass euch das total wichtig ist und das finde ich auch sehr, sehr cool. Bin echt gespannt, was ihr euch da als nächstes ausdenkt.
Ja, die Leute warten wahrscheinlich auf Hydrohype 2. Das ist das, was du vorhin wahrscheinlich meintest. Es wird aber auch schwieriger jetzt, oder? So ja, diese absolut. Sachen.
Also auf der einen Seite schon. Und ich muss, glaube ich, bei zukünftigen Aktionen, auch wenn es wieder irgendwie darum geht, Produkte an den Mann zu bringen, muss ich mich versuchen, immer selbst zu kontrollieren. Und das ist einfach gar nicht so einfach, wenn man in dem Rhythmus drin ist. Es fängt an mit Formulierungen bei Anfragen. Es fängt an mit dass die Sachen halt anders aussehen. Also ich könnte jetzt nicht einen Cremetiegel mit einer anderen Verpackung irgendwie versuchen, an die Leute zu bringen. Das würde ja sofort auffallen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es halt weiterhin möglich ist, weil es ja auch weiterhin ganz normale Influencer-Kampagnen gibt, tagtäglich. Und bei 10 Mails, die so ein Influencer am Tag kriegt, glaube ich, fällt meine dann gar nicht so schnell auf. Außer ich winke mit dem Geldschein.
Gibt es da denn auch irgendwo eine Grenze für dich, also bei solchen Aktionen, oder hast du so das Gefühl, quasi du musst jetzt mit der nächsten Aktion immer wieder deine vorherige toppen, bis du irgendwann den türkischen Präsidenten beleidigst?
Naja, also eine Grenze gibt es auf jeden Fall. Ich würde jetzt niemandem das, also eigentlich das klassische Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Nach dem würde ich, glaube ich, leben. Ich würde jetzt niemanden eine Creme schicken, wo wirklich Uran und Asbest drin sind, weil ich halt weiß, dass das halt eine Grenze überschreitet oder wo halt wirklich was Ekliges drin ist, wofür man sich schämen sollte. Lightgate ist halt ein normales Produkt gewesen, was auch wirklich in kosmetischen Bereich, habe ich jetzt auch erst im Nachhinein gelernt, verwendet wird, um Wasser, also irgendwie die Haut zu hydrieren. Und ich würde jetzt niemanden am Nasenring so dermaßen durch die Manege ziehen, dass der nicht mehr vor die Haustür gehen kann. Klar, die Influencerin, die ich mit Hydrohype quasi reingelegt habe, die haben natürlich auf der einen Seite schon, wie nennt man das, einen Reputationsverlust gehabt. Also die wissen halt schon, dass ein, zwei Anfragen weniger reinkamen, nachdem gezeigt wurde, dass sie halt flunkern in ihren Stories. Nichtsdestotrotz haben sie es ja selber fabriziert. Also ich habe natürlich als Kunde gesagt, zeig mal hier in einem Vorher-Nachher-Bild, wie toll die Creme wirkt. Aber wenn du da halt als Influencerin sitzt und merkst, ich habe mir das Zeug jetzt ins Gesicht geschmiert und ich sehe halt keine Veränderung, dann kann ich da halt nicht irgendwie mit Licht irgendwelche Veränderungen machen oder herbeiführen, damit der Kunde zufrieden ist und das Produkt am Ende verkauft wird. Und genauso ist es halt, wenn ich halt flunker und sage, ich habe mir das Produkt selbst gekauft, weil ich so davon überzeugt bin. Das geht halt einfach nicht. Und sich dessen mal wieder bewusst zu werden, dass es halt nicht nur um den Abverkauf geht und 3-4 Kampagnen mehr zu bekommen, sondern dass man da wirklich eine Verantwortung hat hinter mehreren 100.000 Konten, die einem da folgen, das war das Ganze halt wert. Und nichtsdestotrotz versuche ich halt die Leute nicht irgendwie, also ich würde jetzt niemanden ins Höllenfeuer schubsen, um es mal in einen Satz zusammenzubringen.
Ja, man muss sagen, bei dieser Sache, also was du gerade angesprochen hast, bei dieser einen Influencerin, die hat das tatsächlich so gemacht. Also sie hat dieses Hydrohype genommen, aufgetragen und 2 Fotos gemacht vorher, nachher. Und selber hat sie sich halt dazu geäußert und hat gesagt, damit es halt wirklich so aussieht, als ob es wirkt, habe ich das Licht umgestellt. Das hat sie dann auch zugegeben. Und ich muss sagen, ich habe nach dieser Sache auch eine Anfrage bekommen. und
von welcher Firma denn?
Ja, ja, von, nee, das ist eine legitime Firma und
sicher?
Ja, doch. Nee, weil ich habe mich in dem Moment dann auch sogar nochmal abgesichert per E-Mail. Also die schreiben mir voll viele Leute an. Ich krieg ständig solche Sachen, ich bin noch nie drauf eingegangen, aber dann hat es mich voll interessiert, was ging um Kopfhörer. Und dann habe ich mich noch abgesichert und gesagt, ey, guck mal, also jetzt nicht wegen euch, aber das war dann direkt in meinem Kopf, weil es so direkt so eine Woche oder so später kam. Hab gesagt, ey, ich mach das. Ich kriege auch kein Geld, das ist nur, die haben mir halt die Kopfhörer geschickt. Ich mache das, aber ich werde wirklich nur das zeigen, was es ist. Also, ne? Ich werde dann sagen, hey, so und so. Ich würde jetzt nicht sagen, das hätte ich davor nicht gemacht, aber so nochmal mit so einem Hinterkopf zu haben, was da so passiert ist, weil man sich, glaube ich, und das ist so ein Ding, schnell auch instrumentalisieren lässt. Also, so schlimm ich das auch finde, die haben jetzt niemanden getötet, es ist jetzt nicht so schlimm, dass die so drauf reagiert haben und so, aber es war ja auch zum Beispiel die eine Influencerin, die dann gesagt hat, hey, ich habe dieses Produkt bei meiner Mutter gekauft oder so und das geht ja gar nicht. Also sie hat offensichtlich gelogen, sie hat nicht nur geschummelt, sondern halt richtig straight up gelogen. Die haben jetzt niemanden getötet, das ist jetzt nicht so ein Kapitalverbrechen, aber das ist ganz gut, dass ihr das gemacht habt, weil es nochmal allen zeigt, bis dahin und nicht weiter,
bitte? Natürlich, also natürlich haben sie keinen getötet, nichtsdestotrotz, wenn mir halt 800.000 Leute folgen oder 300.000 oder auch nur 10.000, habe ich halt trotzdem eine Verantwortung für die. Und wenn ich da jetzt sage, die Creme wirkt, kauft euch die alle, dann habe ich die halt alle angelogen. Also ist ja einfach schwarz auf weiß so. Und das war mir halt bei diesem Projekt, nicht Produkt, so, jetzt komme ich schon durcheinander, bei dem Projekt auch wichtig, dass ich halt nicht die sinnlos reinlege, sondern sie es halt im Endeffekt selbst schaffen. Und so scheint es ja teilweise vielleicht sogar täglich zu passieren. Natürlich, wenn jetzt eine echte Creme auf mich zukommt, kann ich das ja natürlich nicht vorher ins chemische Labor schicken und überprüfen lassen, ob da jetzt wirklich diese tollen Wirkstoffe drin sind. Aber diese offensichtlichen Sachen, das kommt sicherlich schon hier und da mal bei einem Produkt vor. Ich habe ja vorhin zwei Beispiele genannt und das wird ja immer noch fleißig beworben. Und es wäre schön, wenn ich mit Hydrohype es vielleicht geschafft habe, dass nicht nur die Influencer, sondern vielleicht auch Management sich mal wieder vor Augen gehalten hat, ey, wir müssen da echt hinterher sein. Und ich gebe zu, auch ich bin seitdem paranoid geworden, weil ich weiß, es gibt auch andere Leute auf YouTube, die das Potenzial haben, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und seitdem prüfe ich halt jede Anfrage wirklich 2-3 Mal. Ich habe jetzt wirklich vor, ich glaube, 3-4 Wochen eine Anfrage bekommen für einen Mobilfunkanbieter, den ich so noch nicht kannte. Und ich war so paranoid, also wirklich, ich habe mit dem vorher einen Zoom-Call vereinbart. Ich habe mit denen gesprochen. Ich habe mir deren Briefing schon schicken lassen, ohne zuzusagen. Und das Problem war, dass dieser Mobilfunkanbieter noch so nicht auf dem Markt präsent war, sondern jetzt erst Launch, weil es ein komplett neues Produkt ist. Aber seitdem ich jetzt letztens... Und das wäre wirklich nochmal ein Masterpiece, wenn ich jetzt zufällig hier an der Prenzlauer Allee vorbeigefahren bin und da das Poster gesehen habe und ein Influencer das da hingehängt hat, nur um mich reinzulegen. Das wäre ein Masterpiece, aber nein, das hat mich erst dazu bewegt, zu sagen, ey, okay, das sieht alles wirklich realistisch aus und da kann man mal drüber nachdenken, eine Kampagne zu starten. Ich mache ja auch Werbung, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist auch eine wichtige Sache nochmal, weil Werbung ist nicht scheiße, Influencer sind nicht scheiße, nur muss man halt gucken, für was man wirbt und man darf seine Authentizität nicht für ein paar Euros verkaufen.
Das stimmt.
Macht total Sinn und ich finde, also jetzt auch jetzt nochmal, wenn ich dir so zuhöre, euch so zuhöre, es macht schon Sinn. Also es macht Sinn, dass es solche Aktionen gibt und ich glaube schon, dass im Großen und Ganzen dem Karma da hin und wieder auf die Sprünge geholfen wird. Ja, und dir ist es ja auch eben voll wichtig, dass es dann auch nicht zu weit geht. Also auch das habe ich in den Videos noch mitbekommen, dass du dann auch deiner Community klar gemacht hast, das ist jetzt kein Grund für Morddrohungen. Also es ist halt immer dieses Nuancierte. Und da nervt es mich einfach manchmal, dass dann die Gesellschaft halt einfach dann zu weit geht. Und daraus aus so einem Hoppala, da hat ein Influencer aber mal richtig Scheiße gebaut, manchmal so einen öffentlichen Lynchmord quasi versucht daraus zu machen. Aber das ist einfach eine andere Thematik. Und auch da habe ich das Gefühl, siehst du das ähnlich und versuchst deine Community auch darauf hinzuweisen. Dementsprechend kann ich nur sagen, Hut ab von meiner Seite. Ich finde die Aktion sehr cool und fand es sehr cool, mal so hinter die Kulissen zu gucken, was für Gedanken und Werte da so dahinter liegen.
Vielen Dank. Ja, also da sprichst du eigentlich noch was sehr, sehr Wichtiges an. Die Leute dazu zu sensibilisieren, dass das halt eine objektive Berichterstattung weitestgehend von mir war und die nicht aufrufen soll, dazu Leute zu beleidigen, zu bedrohen und Shitstorm auszulösen. Natürlich hätte ich mir dessen auch schon vorher bewusst sein müssen, dass das vielleicht anregt dazu, aber das ist halt auch ein Learning für mich, was ich aus der Sache mitgenommen habe. Ey, nicht jeder denkt 3 Schritte weiter, sondern fang das am besten direkt nochmal mit auf und sag das nächste Mal einfach direkt mit ins Video rein.
Ja,
und ja, das ist absolut.
Das ist auch super deep. Dann lass uns mal kurz dumm werden, Marvin. Wild, Hage. Ich habe ein paar Leute gefragt, also wir haben eine Umfrage gemacht, ein paar deep und dumme Fragen zu stellen. Hier kommt die erste, Marvin, ist Aaron dein Vater?
Ich bin jetzt unsicher, was ich darauf antworten soll. nee, aber so ein bisschen der große Bruder, den ich nie hatte.
Cool.
Oh.
Süß. Nächste dumme Frage. Wie hat er es geschafft, so ein Lauch zu sein?
Wenig Sonne und wenig Sport. Das hilft.
Naja, beim Training, also bei.
I approve this message.
Ja, I'm Phil Loud and I approve this message as the master of Lauch being. Beim Training, bei Hertha, habe ich gesehen, da war Cleansy, ne? Cleansy war genau. Der Trainer. Also du hast dich gut verkleidet, das sah schon nice aus, aber dein Buddy war halt nicht. Also ihr habt auch diese Masken gehabt, also diese
Trendsetter mit den Masken.
Ja,
das war 2019. Geil.
Aber man hat die halt angesehen, dass du halt so ein Lauch bist. Das hat euch deswegen nicht funktioniert, oder weil die anderen erkannt haben, den kennen wir nicht, keine Ahnung.
Das T-Shirt war tatsächlich eine Nummer zu klein. Aber ich hatte das halt schon länger geplant und dann kam Cleansy und dann habe ich schnell umgesetzt. Und das T-Shirt, sag ich mal, war von der Beachbody-Saison vom Vorjahr.
Okay, nice. Noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das einen Bezug hat zu eurem... ihr habt ja auch so ein Under... Also du als Frau verkleidet, Undercover...
Genau, ich habe mich als Frau verkleidet hier in Berlin auf Wohnungen beworben, um zu zeigen, dass man da leider Gottes relativ häufig sexuell belästigt wird und bin dann auch zu zwei Besichtigungen gegangen, wo das auch in passiert ist.
Also auf eBay Kleinanzeigen war das, glaube ich, ne?
Genau.
Aber was habt ihr da eigentlich so rausgezogen? Was war da das so das Fazit?
Das Fazit war, dass es tatsächlich relativ schwer ist, als Frau in Berlin sich auf Wohnungen zu bewerben, ohne darauf reduziert zu werden, eine Frau zu sein. Das fängt an, dass du, also in Berlin, klar, Wohnungsmarkt ist heiß begehrt und hier ist halt eine gängige Masche, dass du dich halt in so Portalen wie eBay Kleinanzeigen und auch Facebook-Gruppen vorstellst. Du machst ein Foto von dir und sagst, hey, ich bin Marvin, 25 und suche eine Wohnung zum 1.8. Bitte schreib mich, suche eine WG, weil ich schnell hier eine Arbeit finde. Und daraufhin bekommt man halt sehr, sehr viele Nachrichten und die habe ich halt alle gezeigt, unverblümt, und habe mich dann mit zwei getroffen. Der eine, mit dem einen habe ich mich in Spandau getroffen an einer Bushaltestelle, der mir bis dato keine Bilder von der Wohnung gezeigt hat und mich auch nicht zur Wohnung hingebracht hat, sondern wirklich dort getroffen hat, um mich als Frau abzuchecken und mir dann auch angeboten hat, dass ich bei ihm einziehen kann, aber wir müssten halt in einem Bett schlafen. Und der zweite war in Marzahn. Der war von vornherein sehr ehrlich und hat gesagt, er lässt mich umsonst bei ihm wohnen, wenn ich ihn halt den ganzen Tag rumkommandiere und degradiere, beleidige und so weiter. Und die Quintessenz daraus war, dass es halt sehr viele Typen gibt, die so Notsituationen wie auf dem Berliner Wohnungsmarkt ausnutzen für ihre Vorlieben. Und der Typ, der halt wollte, dass ich ihn rumkommandiere, ist ja an sich nicht schlimm. Ein Fetisch hat fast jeder. Und von daher ist das auch gar nicht verwerflich. Nichtsdestotrotz war er halt damit auf einer falschen Plattform unterwegs. Und die Quintessenz war einfach, Leute, lasst euch auf solche Treffen auf gar keinen Fall ein. Ich war da, wusste mich aber im Notfall vielleicht zu wehren. Nichtsdestotrotz war es halt trotzdem sehr, sehr unangenehm, dort im kurzen, knappen Röckchen zu stehen und von oben bis unten angegafft zu werden und zu sagen, ja, Fotos von der Wohnung kann ich dir nicht zeigen, aber wir könnten ja jetzt ja mal hingehen.
Ja, war auch auf jeden Fall krass. Ich wusste gar nicht, dass es so über eBay Kleinanzeigen sowas auch geht. War für mich auch neu, aber ja, schon krass. Hast du, also was mir dazu einfällt, so als nächstes Prank-Ding wäre vielleicht irgendwie das Thema, wenn man sich als, weiß nicht, mit einem ausländischen Namen oder sowas irgendwo bewirbt, das kennt man ja auch, ne? Dass man dann halt, dass die Chancen einfach sinken, wenn es anonymisiert wird, das ganze Thema. Weil es gibt, glaube ich, testweise sowas, dass man kein Bild mitschicken muss, die Namen anonymisiert sind, praktisch nur noch deine Kenntnisse wichtig sind und Sprachkenntnisse und Skills und so. Wäre das nicht so ein Ding für euch?
Warum das so? Doch, grundsätzlich schon. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein Thema. Wobei man ja sagen muss, dass das Thema ist halt gar kein tagesaktuelles Thema, sondern es gibt es seit Urzeiten. Günter Wallraff hat genau das gemacht in einem seiner ersten Bücher. Der hat sich, glaube ich, als Ali G oder so hieß er.
Ich glaube nicht Ali G, aber Ali, ja. Ich glaube, das war nicht Ali G. Aber es war Ali und dann war er als Koch oder so. Das weiß ich nicht mehr.
Das kenne ich noch, ja. War der nicht sogar unter Tage unterwegs und hat da mal locht?
Ja, der hatte so einen riesen Schnäuzer gehabt und so eine Perücke und als Ali, ja, ich weiß nicht mehr, ich war nur Ali G, dachte ich jetzt nur wegen...
Ich glaube tatsächlich, dass sein Nachname mit G war und deswegen das so genannt. Aber egal, auf jeden Fall hat er ja genau das gemacht und hat halt gezeigt, dass er damit gebrochenem Deutsch kaum Chancen hatte. Und eigentlich wäre das auch eine Sache, die man mal wieder aufleben lassen müsste. Mhm. Nur, wie man das Ganze angeht, ist halt die große Herausforderung.
Ja, das ist jetzt euer Ding.
Danke für die Idee.
Ich kann ja nicht alles machen.
Freuen uns aufs nächste Video.
Geil. Ja, cool.
Hast du noch eine Frage? Ja, ich fand's super spannend. Ich bin happy mit dem Gespräch und mich hat's gefreut, dich mal kennenzulernen. Aaron lerne ich ja auch noch kennen. Also wir kennen uns eigentlich schon, aber bisher haben wir uns eigentlich nur oberflächlich für nett befunden und der kommt auch noch in den Podcast. Und dann sehen wir uns bestimmt noch mal irgendwo.
wir hätten uns sowieso eigentlich schon 2013 oder 14 kennengelernt. Damals habe ich euch drei interviewen wollen als White City, aber du warst an dem Tag verhindert.
Wie lustig.
Ja.
Okay, 2014 ist lang her, Alter.
Das stimmt, ich staune auch immer nicht schlecht, dass ich mittlerweile schon 25 bin, ey.
Kranker Scheiß. Und so lang bist du auch schon im ganzen YouTube-Game unterwegs?
Seit 2011 existiert der Kanal und damals mit Interviews gestartet, so 2013 regelmäßig bis 2019 und seitdem Entertainment, ja.
Ja, geiler Scheiß. Ey, umso mehr gönne ich dir deinen Erfolg jetzt und
vielen Dank.
Ja, bin echt gespannt, was noch so alles kommt.
Ich auch.
Pipi Kakashi for life. Danke, Marvin.
Danke, Leute, vielen fürs Dank Zuhören. Euch. Abonniert Deep und Dumm. Schaut bei Marvin vorbei und klatscht euch immer schön Hydro Hype in die Fresse. Dankeschön.
Wie hat er es geschafft, so ein Lauch zu sein?
Wenig Sonne und wenig Sport. Das hilft.
Ja, beim Training, also bei...
I approve this message.
Yeah, I'm Phil Loud and I approve this message as the master of loud beings.